Ich folge meinem Traum von einem Europa der Zukunft. Ich spreche mit Menschen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst. Was mich besonders interessiert, ist das, was uns zu Menschen macht. Unsere Kreativität, Spiritualität und Sexualität. Ich heiße Gabriel Diakowski und das ist die Geschichte unserer Zukunft.
Jetzt sind wir tatsächlich mit dem Problem konfrontiert, und es ist ein Riesenproblem, dass ein paar Leute, die tatsächlich einen Selektionsmechanismus für uns als Gesellschaft darstellen, es geschafft haben, politische Macht zu haben.
Das ist Gregor Faumer. Er ist Verhaltensbiologe, arbeitet unter anderem als Trainer und Coach und denkt zutiefst interdisziplinär. In unserem Gespräch schlägt er Brücken von Lachsen, Affen und einer roten Königin zu Trump, Musk und der amerikanischen Tech-Elite. Ich wusste nicht, dass Evolution so politisch sein kann. Gregor Faumer. Du bist Biologe und Verhaltensforscher. Könntest du ganz kurz beschreiben, womit du dich beschäftigst?
Verhaltensforscher beobachtet die Menschen in ihrem täglichen Tun. Gleich das, was er sieht, mit dem ab, was er auf der Universität gelernt hat zum Verhalten der Menschen, schaut, ob das ins evolutionsbiologische Theorem hineinpasst und freut sich über Bestätigungen.
Was passt gerade nicht? Was beobachtest du, was dich nachdenken lässt, wo du dir denkst, irgendwie, das habe ich so nicht gelernt?
Das ist eine große Kiste. Was nicht passt, ist, dass wir, die wir als Lebewesen auf dem Planeten unsere eigenen Selektionsmechanismen begonnen haben aufzubauen und die nicht mehr sozusagen dem Zufall entsprechend überlassen, einen Fehler gemacht haben. Prinzipiell wirkt Selektion so, dass man sagt, was daraus entsteht, ist ungerichtet. Evolution hat keine Richtung. Jetzt haben wir den Fehler gemacht, Leute auch an die politische Macht zu lassen, die einen technologischen Vorsprung haben. Ein technologischer Vorsprung, der natürlich ein Selektionsmechanismus auf uns als Gesellschaft ist. Und die Lösungen für Probleme haben, mit denen sie uns jetzt konfrontieren können. Das heißt, wenn ich eine Lösung für ein Problem habe, wenn ich geschickt bin, schaffe ich dieses Problem erst. Mhm. Und damit bekommt die Selektion eine Richtung. Da gibt's, das heißt, der Red Queen Hypothesis, das ist die rote Königin von Alice im Wunderland, wird in der Evolutionsbiologie immer verwendet. Man sagt, man muss doppelt so schnell laufen, um zumindest am Platz zu bleiben, weil in dem Moment, wo man sich versucht, an neue Selektionskriterien anzupassen, verändert sich die Selektionskriterien. Das heißt, ich bin immer einen Schritt hinten nach. Die rote Königin steht für die Evolution, Mutation und Selektion. Und wir versuchen immer, dem gerecht zu werden, dem nachzukommen. Und jetzt sind wir tatsächlich mit dem Problem konfrontiert, und es ist ein Riesenproblem, dass ein paar Leute, die tatsächlich einen Selektionsmechanismus für uns als Gesellschaft darstellen, begonnen haben oder es geschafft haben, politische Macht zu haben.
Das klingt so spannend, dass ich gerne ein Beispiel hätte.
Stellen wir uns vor, es gibt noch keine Drohnen, die man für die Kriegsführung verwenden kann. Ich entwickle das gedanklich, ich entwickle das in einem Prototyp und weiß, ich kann in 2 Jahren ein paar hunderttausend Kriegsdrohnen erzeugen. Mhm. Die bringen mir nur dann Geld ein, wenn es mir auch gelingt, irgendwann einen Krieg zu provozieren, weil dann habe ich Abnehmer. Das ist so ein Beispiel dafür, dass wenn jemand einen technologischen Vorsprung hat, er dann auch den Bedarf dafür schaffen muss, um damit seine Macht, und in der Regel hat das auch mit Geld zu tun, seine Macht auszubauen, zu etablieren und noch reicher zu werden. Und mit der KI, mit dem technologischen Vorsprung von einigen wenigen Menschen und ihren Teams, gibt es Unternehmen, die in dünnen Scheiben immer nur das bisschen preisgeben, was gerade opportun ist. Und niemand kann mir erzählen, dass die nicht etwas sozusagen in der Hinterhand haben, das schon über Jahre hinaus denkt. Und dadurch werden wir alle anderen eigentlich für blöd verkauft, weil die schon Lösungen in ihrem Petto haben für Probleme, von denen wir noch gar nichts wissen oder die jetzt langsam beginnen, spürbar zu werden. Man braucht nur die Zeitungen aufzuschlagen, bin ein analoger Mensch, oder Radio zu hören. Und wir werden ständig damit konfrontiert, mit surrealen Forderungen, zum Beispiel von der US-Regierung, Diversität und Inklusion abzubauen und auch mit jenen Unternehmen in Europa Wirtschaft zu treiben, die das auch machen. Ganz absurde Themen, wo man sich fragt, wo ist der Masterplan dahinter? Mhm. Und dann, die Antwort darauf kann man nur geben, wenn man wüsste, welche technologische Lösungen zum Beispiel ein Elon Musk bereit hat, um damit dann am Markt zu realisieren. Ein anderes Beispiel kann ich bringen.
Kannst du noch die evolutionsbiologische Perspektive dahinter, weil das klingt jetzt alles ein bisschen politisch, ich verstehe es, ich finde es sehr spannend, aber vielleicht einfach nur so eine kurze Perspektive, also eine Perspektive, eine evolutionsbiologische, das heißt, du beschreibst die Situation, dass Menschen schon etwas wissen, das heißt, sie sind sozusagen Herren der Evolution, oder was beschreibst du da?
Evolution besteht aus zwei Dynamiken. Wir haben einerseits Selektionsmechanismen, jene Mechanismen, die entscheiden, was darf gut weiterleben, was lebt schlecht weiter, was lebt nicht weiter. Und wir, die Organismen, mit allen anderen Organismen, versuchen dem gerecht zu werden. Dazu brauchen wir Mutation. Das heißt, wir verändern unser Genom regelmäßig, damit jene, die an die neuen Selektionsmechanismen besser angepasst sind, eine Chance haben zu überleben. Mhm. Dadurch hat die Selektion immer einen Vorsprung. Mhm. In der Biologie, der Evolutionsbiologie gilt, dass Evolution keine Richtung hat. Mhm. Jetzt, da wir Menschen haben, die Selektionsmechanismen für uns vordenken und aufbereiten, hat das eine Richtung. Wir wissen allerdings, wir als Konsumenten wissen nicht, welche. Das heißt, wenige Leute haben Lösungen in der Hand, und müssen jetzt Probleme schaffen, damit diese Lösungen dann relevant werden. Man könnte sagen, das ist eine Unterstellung. Wenn ich jedoch Musk hernehme, der zum Beispiel jetzt in den USA in Ruckzuck in der Administration aber tausende MitarbeiterInnen abbaut, dann könnte das damit zu tun haben, dass das in erster Linie Bürokräfte sind, die ja schon längst seit einigen Monaten durch AI-Agents ersetzt werden können. AI-Agents, die du natürlich bei Unternehmen kaufst, wo die Lizenzen in etwa so viel kosten wie ein einfacher Büromitarbeiter, eine einfache Büromitarbeiterin. Das heißt, ich sage, ich schmeiße einen Menschen raus, jetzt im großen Stil, wie in den USA es passiert, weil es gibt ja schon längst digitale Assistentinnen, die das können, die ungefähr gleich viel kosten, nur die werden nicht krank, ja, die ermüden nicht, die nerven dich nicht mit persönlichen Befindlichkeiten und dergleichen. Es gibt keinen Flurfunk, es gibt kein Bossing und kein Mobbing. Das sind dann einfach digitale Assistenten, die können dir einen Flug buchen, die können Papier nachbestellen, habe ich Papier gesagt, solche Dinge. Ja. Und der fängt an, jetzt rauszuhauen. Irgendwer muss aber die Arbeit machen. Und da finde ich es immer genau dort. Da hat jemand ja schon eine Lösung und fängt an, das geltend zu machen. Und da haben wir echt ein Problem.
Sind das dann Masters of Evolution?
Ich habe ein Problem mit dem Begriff Masters, weil das Pendel schlägt auch immer zurück in die andere Richtung. Kaum wird ein Pendel zu extrem, irgendwann kommt es zum Stillstand, auch in der Evolution, und fährt dann in die andere Richtung. Mhm. Das ist das Taube-Falken-Problem, das man aus den Wirtschaftswissenschaften kennt. Das ist das Wirt-Parasiten-Problem, das sozusagen das biologisch ganz gut auflöst, dass du jene mal eine Zeit lang im Vorteil sind, die dann übertreiben, dann an ihren eigenen geschaffenen Problemen verhungern und die anderen, die vorher Probleme hatten, können sich wieder vermehren.
Das heißt, sie spielen sich als Master auf, aber könnten dann doch wieder...
Es reicht, hart formuliert, es braucht aber nützliche Idioten, die das Problem erledigen. Wir kriegen aber die Technologie deshalb trotzdem nicht aus der Welt heraus. Wir müssen sie neu strukturieren und sie muss demokratisch legitimiert sein. Sie muss mehrheitsfähig sein und die Leute müssen wissen, was hier gemacht wird. Es muss transparent werden. Es ist nicht die Technologie das Problem. Es sind Allmachtsfantasien von einigen wenigen das Problem. Und diese Allmacht ist mittlerweile so extrem, dass diese Menschen so vermögend sind, dass sie problemlos Staaten kaufen können.
Du sprichst die ganze Zeit als Evolutionsbiologe,
ja,
nicht als Politiker.
Richtig. Evolution ist das, was ist, was passiert. Politiker sind jene, die darauf reagieren können, die überlegen können, in welche Richtung soll es gehen, welche Dynamik hat ein Prozess gerade, wo stehen wir da drinnen und wie schlau ist es, jene oder jene Maßnahme umzusetzen. Zum Beispiel war der AI Act der Europäischen Union absolut notwendig und jene, die meinen, wir würden damit in ein wirtschaftliches Hintertreffen kommen, haben die Problematik noch nicht ganz verstanden. Wenn wir nicht beginnen, dieses wirklich gute Werkzeug der künstlichen Intelligenz in Datenschutzrahmen reinzusetzen, in Urheberrechtsrahmen reinzusetzen, wenn wir nicht beginnen, transparent zu machen, was diese Maschinen, Algorithmen eigentlich tun, dann werden wir ein Problem haben. Und zwar ein sehr großes Problem, weil nur ein Beispiel aus dem Alltag. Wer kann jetzt seinen Kindern noch empfehlen, Programmieren zu studieren oder Mathematik, wenn künstliche Intelligenz das eigentlich viel, viel besser kann und viel, viel schneller. Und die besten Mathematiker sagen, ja, die können das. Mhm. Also eigentlich denkst du, ich habe in dem Berufsfeld keine Zukunft, weil das macht ja schon eine Maschine für mich. Stimmt. Nur wenn wir jetzt eine Generation an Studierenden verlieren, dann haben wir keine Lehrenden mehr, die Generation darauf, die das unterrichten können für jene, die das wissen wollen. Und dann gibt es vielleicht nur noch einige wenige Menschen, die sozusagen mit dem Ölkännchen nachschauen gehen können, wenn irgendwas nicht funktioniert, weil die verstehen, was dahinter passiert. Und diese wenigen Menschen haben dann wieder eine unglaubliche Macht. Weil sie gehören dann zu den wenigen, die nachschauen können, wenn irgendwo ein Bug ist, irgendwo ein Problem läuft, was denn das sein könnte. Das heißt, in Wahrheit bräuchten wir organisiert weiterhin unglaublich viele kluge Köpfe, die die Methodik der KI verstehen, um eingreifen zu können, wenn die womöglich eine Dynamik bekommt, wo wir selbst nicht mehr dahinter schauen können, was da passiert.
Aber das ist eben unmöglich. Zum einen, weil kein Mensch weiß, wie KI zu seinen Schlüssen kommt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die ganzen Algorithmen sind Geheimwaffen mittlerweile. Also die werden ja nicht bekannt gegeben. Keiner dieser Konzerne sagt, was da drin steht.
Ja, selbstverständlich nicht. Ja, der Algorithmus ist letztendlich das, was entscheidend ist. Ich meine, Algorithmus denken sich Menschen aus. Darf man nicht vergessen. Immer sind Menschen dahinter. Aber es sind tausende Menschen dahinter, die daran arbeiten, ja, um dann gute Algorithmen zu entwickeln. Und die selbstlernenden Systeme haben natürlich auch die Möglichkeit, ständig eigene zu entwickeln und abzutesten an dem Zielergebnis, das allerdings Menschen vorgeben. Das Ziel ist immer noch Menschen gegeben. Es ist immer noch ein Dialog. Aber es wird intensiv daran gearbeitet, natürlich diese Entscheidungsbäume, die Algorithmen treffen oder neuronale Netzwerke mit Backpropagation, um das sichtbar zu machen. Wo gehen die eigentlich? Biegen die links ab, biegen die rechts ab? Welchen Weg nehmen die, um zu einem Ziel zu finden? Aber das Blackbox-Problem ist etwas, womit die Wissenschaften halt wirklich konfrontiert sind, weil du bekommst Antworten, die stimmen. Und kriegst aber keine Erklärung dazu. Und die Wissenschaft interessiert sich aber für die Erklärung. Ich sage einmal sehr keck, weniger die Antwort ist das Interessante, sondern wie kommt es zu der Antwort? Der Prozess dorthin interessiert die Wissenschaften und viel mehr noch die neuen Fragen. Wissenschaften wollen neue Fragen. Antworten sind nur ein Weg zu neuen Fragen. Und was bei einem Taschenrechner schon ganz gut funktioniert, du ziehst die Wurzel aus irgendeiner Zahl und glaubst, das, was rauskommt vom Texas Instruments, ja, können wir immer noch von Hand nachrechnen. Wir haben kein Problem. Taschenrechner schaffen wir noch. Ja. Bei der KI wird es dann problematisch, ja, weil das halt wirklich hochkomplexe Prozesse sind, die geprüfterweise richtig machen. Na, solange wir nicht wissen, was die sehen, haben wir ein Thema. Das ist eins meiner Lieblingsbeispiele. Ja. Die muss dazu sagen, die Verhaltensbiologie war mit einer der Gründungswissenschaften von künstlicher Intelligenzforschung in den 60er Jahren, weil man ist quasi an die Biologen herangetreten mit der Frage, wie funktioniert denn Kognition eigentlich, wie funktioniert denn Denken? Welche Muster sind denn da? Man brauchte Zielvorgaben für künstliche Intelligenz. Und vielleicht ist das deshalb, war das immer der Versuch, Muster zu erkennen, der Unterschied am Fell zwischen Hund und Katze. Das heißt, man hat KI-Systeme mit Millionen Fotos von Katzen und Hunden trainiert und ihnen dann ein Stückchen Fell gezeigt und sich maßlos gefreut. Das waren wissenschaftliche Durchbrüche, wenn eine Mustererkennung mit mehr als 50% Wahrscheinlichkeit, also nicht mehr zufällig, sagen konnte, das ist eine Katze oder das ist ein Hund. Allein das Beispiel finde ich so trivial. Man hat aber nicht gewusst, was erkennt denn diese Maschine? Was sieht die, um das zuzuordnen, bis man draufgekommen ist, die sieht gar nichts, es ist die Dateibezeichnung. Das war nämlich Hund 1 bis 1 Million und Katze 1 bis 1 Million. Ja? Und man war wieder am Start. So trivial war das und das ist tatsächlich vorgefallen. Ja? Und das ist ein Problem, ohne Erkenntnis kein Fortschritt. Und die KI hilft uns natürlich immens, wenn es darum geht, Proteine zu entschlüsseln, Proteinfaltung am vorauszudenken, gar keine Frage. Also es wird uns boosten wissenschaftlich. Aber es muss im Dialog bleiben.
Hast du den Eindruck, dass wir im Zuge der letzten Jahre, und ich meine jetzt vor allem den politischen Rechtsruck, dass wir uns da in der Evolution zurückbewegen?
Ich tue mir mit der Frage insofern schwer, der hier sagt, dass Evolution keine Richtung hat, sondern die Bewegung passiert. Zurück oder nach vorne ist eine Bewertung von uns politischen Menschen, ob das zurück oder nach vorne ist. Es ist eine Bewegung, es ist eine Veränderung. Und auch eine Bewegung zurück passiert in einer neuen Form. Das ist so, wie wenn die Mode der 80er wieder aufkommt, so ist sie nicht exakt wie in den 80ern, sondern sie kommt in einer neuen Form, aber mit einer Wiedererkennbarkeit. Und so kann es auch sein, dass etwas, das uns Progressiven vielleicht als Rückschritt erscheint, in einer Form kommt, die ein bisschen anders ist, aber natürlich sehr viel von dem mitträgt, was wir als rückschrittlich empfinden. Ein spannendes Phänomen, dass die frühen Faschisten an und für sich in Norditalien extrem progressiv waren. Die waren absolut wissenschaftsgläubig, die waren technologievernarrt, das waren die Modernisten, die hatten die modernste Architektur mit dabei, die waren ganz nah an der Kunst dran, ja, an den krassesten Dingen. Das waren die frühen Faschisten, die gesellschaftspolitisch rückschrittlich gedacht haben, aus unserer Sicht. Für sie war das nicht rückschrittlich. Und in ganz anderen Dingen extrem progressiv waren. Also dieses Spiel der Bewertung, wie was ist, obliegt natürlich immer einem selbst. Und auch da muss man schauen, was die Wissenschaften dazu sagen. Aber die Rückschrittlichkeit, vor der ich Sorge habe, und da mache ich andere Tür auf, ist, dass wir der Homo sapiens, unser USP auf dem Planeten Erde, ist, dass wir uns Sapiens nennen. Dass wir es schaffen, zwischen Nordpol und Äquator und Südpol nahezu alle Ökosysteme zu beleben, uns dort fortzupflanzen und dergleichen. Und das haben wir unserer sozusagen Elastizität zu verdanken, dass wir sehr viel über Intelligenz lösen können. Dass wir unsere nahe Umwelt selber gestalten. Dass wir uns schützen vor Umwelteinflüssen, vor Parasiten und dergleichen. Kraft unseres Gehirns. Wir fangen an, zumindest seit Erfindung des Smartphones, das, was uns auszeichnet, auszulagern. Wir orientieren uns nicht mehr selbst, wir lassen uns erklären, wo es lang geht und wie lang es dauert. Wir brauchen nicht mehr zu lesen, wir lassen uns vorlesen. Wir brauchen nicht mehr zu schreiben, wir diktieren. Wir brauchen nicht mehr zu rechnen, das machen die Maschinen, sie machen es besser. Ganz viele Dinge, für die wir unser Gehirn brauchen, lagern wir aus. Jetzt ist es aber so in der Biologie, und gerade bei unserem Gehirn kommt es besonders zu tragen, unser Gehirn verbraucht über 95% der Energie, die wir uns in uns hineinfuttern und trinken, ist fürs Gehirn da. Das heißt, das Teuerste, was wir haben, ist unser Gehirn, von Kalorienzählen her. Und in der Biologie werden jene Dinge ganz schnell in der Evolution abgebaut, die viel kosten und nichts mehr bringen. Da gibt es schöne Beispiele dazu, von Krebse, die sich zuerst im Licht von Plankton ernähren, von Photoplankton, die Photosynthese betreiben und irgendwann gehen diese Krebschen in tiefere Regionen, wo kein Licht mehr hinfällt und verlieren relativ schnell bald ihre Sehzellen. Und kurz darauf verlieren sie dann auch noch sozusagen die Nervenzellen, Vulgogehirn, die diese Sehzellen versorgt haben. Und das ist der Rückschritt, den ich befürchte. Das wird nur ein bisschen dauern, dass wenn wir aufhören, unser Gehirn, das ein unglaublich teures Organ ist, zu verwenden, irgendwann jene evolutionäre Vorteile haben, die sagen, ich habe ein kleineres Gehirn, weil das Denken machen eh die Maschinen und kann mit meiner Energie andere Sachen machen. Oder ich brauche überhaupt weniger Energie und kann da vielleicht dadurch auch länger leben. Vielleicht bin ich länger im fortpflanzungsfähigen am Bereich, whatever. Aber das ist beschrieben in den Wissenschaften, das gibt es, ist die regressive Evolution und das könnte eintreten.
Und was hältst du von den Gedanken unserer technologischen Vordenker, die sagen, wir werden einfach verschmelzen mit Maschinen, wir können KI ins Gehirn implantieren, wir können unser Bewusstsein hochladen, wir können unser Gedächtnis und bestimmte Kapazitäten, geistige Kapazitäten erweitern. Wie hältst du das für realistisch oder ist das eine Marketingkampagne?
Ich kann mir das schon vorstellen, dass das möglich ist. Ich stelle dann als politisch interessierter Mensch die Frage, wer aller kann oder darf das, beziehungsweise wer muss das? Das gilt übrigens auch jetzt für künstliche Intelligenz. Wo auf dem Planeten Erde haben alle Menschen Zugang zu künstlichen Intelligenzlösungen bereits, zu diesen Technologien? Reden wir da immer noch von einem Bruchteil der Weltbevölkerung oder ist es schon die Mehrheit? Genauso wird es dann darum gehen, dass wenn ich evolutionär Vorteile dadurch habe, dass ich mit einer Maschine verschmelze oder Aspekte einer Maschine mir helfen in meiner Wahrnehmung, in meinem Denken oder so weiter, haben alle den gleichen Zugang dazu. Oder ist das dann wieder etwas, wie früher um Gold oder später um Öl, um dass man beginnt, Krieg zu führen, um den Zugang zu diesen Ressourcen. Weil wenn es den Menschen hilft und sie dadurch mächtiger und reicher werden und ein schöneres Leben führen können, dann wollen das alle haben. Und wenn ich dann diese Ressource einschränke, dann wird sie noch wertvoller. Dann jene, die darüber verfügen, sind noch mächtiger. Und das geht in der Regel nicht gut aus.
Jetzt stecken wir in einer Transformation. Alle sprechen von Transformation, Transformation von Wirtschaft, Transformation von Gesellschaft. Ich hatte gestern einen Anthropologen zu Gast und der hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass es sich in Wahrheit um eine Transformation der Menschheit handelt. Also Wirtschaft und Gesellschaft ist ja nur das, was wir sozusagen mit unserem Denken und Handeln produzieren oder ausführen. Wie stellst du dir diese Transformation vor? Wie beobachtest du sie? Was werden wir?
Ich glaube, ich bin auf einem anderen Dampfer. Mhm. Ich tue mir mit dem Begriff Transformation schwer. Er ist für mich nicht präzis. Ich weiß nicht, was Gerhard Weber damit im Detail meint, welche Bilder er dazu im Kopf hat. Ich kann nur sagen, dass wir, die Menschheit, uns ständig verändern, dass wir die Gabe haben, auf Veränderungen, die sich an uns herantragen, zu reagieren. Dass wir den Sprung von den Baumkronen in die Savanne geschafft haben, von der Savanne in die Seminarräume hinein. Und jetzt geht's weiter. Und seit Kuhn wissen wir, dass Wissenschaft in Sprüngen passieren kann und damit Erkenntnis und Entwicklung.
Stehen wir vor einem Sprung?
Ich glaube, wir sind mittendrin. Ja, wir sind mittendrin, wir sind im Ausprobieren. Beim Ausprobieren entstehen Dinge, die man nicht will, entsteht Schaden, es entstehen Regulatorien. AI Act zum Beispiel, die versuchen, hier aktiv zu werden. Wir werden einen AI Act weltweit brauchen. Es wird eine Art UNO brauchen. Das weiß man seit vielen, vielen Jahren. Das Thema künstliche Intelligenz weltweit legitimiert, steuert und transparent macht. Ja, auf das warte ich zum Beispiel. Ja. Sonst macht mir diese Transformation nicht so große Angst, dass ich sage, vieles wird auch die Zeit lösen und Sachen wie oder Menschen wie Musk oder ich will so sagen, Technologen, die auf einmal sich in der Politik probieren, sind eine Emergenz des Tagesgeschehens. Und wenn sie tatsächlich so an Macht interessiert sind, werden sie merken, dass man vielleicht mit anderen Maßnahmen noch populärer werden kann, wenn man das wieder zurückschraubt. Und da bin ich gar nicht in so großer Sorge. Ich sage, vielleicht diese Jahre sind es schon sehr speziell jetzt. Ich stelle mir das immer so vor wie eine Amöbe, die mehr oder weniger ungerichtet vor sich hin wandert. Und wenn sie wo anstößt, geht sie in eine andere Richtung oder nehmen wir einen Flagellat, in so ein Tierchen, mit Versuch und Irrtum. Und im Irrtum kann natürlich immer ein Schaden entstehen. Entscheidend ist, wachsam zu sein, Schaden vorwegzunehmen, davor zu warnen und zu sagen, gehen wir doch einmal in eine andere Richtung. Also das ist wie der Hammer. Ich kann damit Häuser bauen, ich kann damit Häuser abtragen. Und jetzt schauen wir halt, was der Hammer alles kann. Und wie so oft in der Evolution, aber auch spieltheoretisch, haben die Bösen einen kleinen strategischen Vorteil, weil die sehr kreativ sind und das sofort einsetzen, wenig zu verlieren ist, um mittelfristig und langfristig eigentlich wieder zurückgedrängt zu werden von jenen, die die neuen Tools sinnvoll einsetzen. Aber sie sind in der Welt, sie sind da, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Weg kriegt man das nimmer.
Eine kurze Einschaltung in eigener Sache. Ich heiße Gabriel Diakowski und gründe die Geschichte unserer Zukunft als Plattform für einen offenen und ehrlichen Dialog zu unserer Zukunft in Europa. Einen Dialog zwischen den Grenzen, Disziplinen und Generationen. Auf www.dguz.at, DGUZ steht abgekürzt für die Geschichte unserer Zukunft, finden Sie drei unterschiedliche Abo-Modelle. Vielleicht passt Ihnen ja eines. Die Geschichte unserer Zukunft lebt von Ihrer Unterstützung. Ich freue mich über jeden Abonnenten und jede Abonnentin. Vielen herzlichen Dank und zurück zum Interview. Jetzt bist du auch Medientrainer. Du berätst Politiker, Unternehmer, Organisationen. Wie verändert sich denn oder wie verändern wir uns als biologische Wesen in dieser neuen virtuellen Umgebung? Also ein Beispiel. Wenn ich dir persönlich begegne, dann zählt zum Beispiel Körpergröße, Muskulatur, dein Blick. Ich kann mich an physischen Merkmalen orientieren. Das geht zum Teil verloren oder das verändert sich im virtuellen Raum. Was hast du da für Beobachtungen und was erzählst du deinen Kunden?
Ich begrüße das sehr, dass wir uns keine Vorteile mehr bauen können aufgrund des Aussehens eines Menschen, dahingehend, was dieser Mensch sagen wird. Ist im Coaching-Bereich heikel, weil man von der Ausbildung her lernt, du musst den Menschen als Ganzes wahrnehmen, spüren, auf viele Dinge, die du wahrnimmst, Rücksicht nehmen. Und ich habe im Lockdown Remote-Coachings gemacht, wo ich eigentlich ein Gesicht zur Verfügung habe gegenüber und habe das Gefühl, dass dieser Fokus durchaus auch zuträglich sein kann, dass ich diese ganzen anderen Informationen nicht habe, weil die natürlich mich in meiner Wahrnehmung verändern, Priming machen. Gegenüber MedienvertreterInnen wünsche ich mir natürlich auch, dass JournalistInnen ohne Vorteile in ihre Gespräche hineingehen, egal ob er gegenüber stinkt, dickbäuchig ist, super sportlich austrainiert und wunderschön. Also es geht um Antworten auf Fragen, es geht um ein kluges Gespräch. Deswegen bin ich durchaus froh, wenn diese analogen Informationen, die in erster Linie dazu dienen, Bilder fertig zu gestalten, noch bevor ich mit den Menschen gesprochen habe, ausgeblendet werden. Beziehungsweise wünsche ich mir MedienvertreterInnen, die Gabe haben, durch Ausbildung, durch Selbsterfahrung und dergleichen, das für sich auszublenden. Im Medientraining, was viele glauben, das ist, glaube ich, ein Irrglaube, dass Medientraining sehr viel an der Form arbeitet, an der Rhetorik. Das tut es ein bisschen. In erster Linie ist es tatsächlich Arbeit an den Inhalten, dass man versucht, komplexe Inhalte, und die kommen immer vom Kunden, so zu formulieren, dass sie möglichst verständlich sind. Das ist so wie, glaube ich, auf Radio Wien gibt es das Format Nachrichten in einfacher Sprache. Nichts anderes macht ein Medientrainer. Dann kann man noch auf ein paar Sachen hinweisen, wie dass man nicht ins Mikrofon hustet, ja, nicht in der Nase bohrt oder den Gesprächspartner anschaut, mit dem man spricht, und nicht in die Kamera schaut. Da gibt es schon ein paar Sachen. Ja, ich will das jetzt nicht kleinreden künstlich, aber die größte Aufgabe ist tatsächlich, dass man sagt, was hast du denn zum Sagen und in welcher Sprache sagst du es?
Du bist aber auf einem sehr reflektierten Niveau jetzt. Gilt das, was du sagst, auch für Instagram? Geht es da auch sozusagen um Inhalt?
Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese unfassbare, oberflächenorientierte, eitle Plattitüdenabsonderung ein Phänomen ist dieser Jahre und irgendwann es zurückgehen wird. Ich habe das Pendel schon mal angesprochen, hin zum Greifbaren, zum Spürbaren, zum Ehrlichen. Ich biete eine Ausbildung an, gemeinsam mit meiner Kollegin Monika Herbstritt-Lappe, am Max-Reinhardt-Seminar. Und Max-Reinhardt ist sozusagen, der hat die besten SchauspielerInnen der letzten Jahrzehnte ausgebildet und die tragen seinen Geist weiter. Und da geht es darum, dass er gesagt hat, nicht die Verstellung ist die Kunst des Schauspiels, sondern die Enthüllung. Mach dich nackig, zeig dich, wie du bist. Wenn du glaubwürdig sein willst, wenn du willst, dass die Menschen zuhören, dann versuch nicht, deine Fassade aufrechtzuerhalten. Das klappt nicht, die bröckelt immer. Das ist bewiesen, meines Erachtens. Ja? Wir haben gerade einen Finanzminister, der zu schön war, um seine Arbeit wirklich gut zu machen. Der geht jetzt ins Gefängnis. Ja? Fassaden funktionieren nicht. Wir hatten einen Bundeskanzler, der ausgesucht telegen war und entsprechend formuliert hat. Er geht nicht ins Gefängnis, er ist zu einer Sache, glaube ich, noch nicht rechtskräftig schuld gesprochen worden, da gibt es noch Einspruchsverfahren. Aber auch da ist die Fassade, hat irgendwann zu bröckeln begonnen. Und ich glaube, bin felsenfest davon überzeugt, dass jene, die sich nicht verstellen, die zu ihrem Hauttyp stehen und zu ihrem kargen Haupthaar und der Art und Weise, wie sie sich geben, dass die mittelfristig sich durchsetzen werden gegenüber den schnellen, schönen, zurechtpolierten und mit Filtern hergerichteten Dingen.
Kannst du das evolutionsbiologisch stützen? Dass sich Authentizität und Ehrlichkeit durchsetzt gegen Schönheit und Verstellung?
Es ist immer eine Frage des Zeitrahmens. Kurzfristig lassen sich Menschen gerne und leicht blenden. Und doch haben wir die Fähigkeit, darüber nachzudenken, warum man sich blenden lässt. Es gibt einen schönen Spruch aus dem Jüdischen, der heißt, die Braut ist mir zu schön. Bei Bewerbungsgesprächen, du hast einen perfekten Lebenslauf in der Hand. Vor dir sitzt ein Mensch mit unglaublich guten Manieren, perfekt angezogen, aber nicht so laut. Es passt alles. Ja? Du denkst dir, wow, Wahnsinn. Und dann fragst du dich, warum sucht dieser Mensch einen Job? Da hat's doch was. Mhm. Ja? Wenn du merkst, das sind Fassaden, finde ich, hört das Interesse irgendwann auf. Und wenn ich mittelfristig bestehen will, dann kann ich nur punkten, indem ich mich darstelle, wie ich bin. Weil wenn ich dann angenommen werde, brauche ich mich in Zukunft auch nicht zu verstellen. Dann bin ich angenommen. Und ich stelle meinen Kunden die entscheidende Frage, sind sie zumutbar? Und wenn das jemand mit Ja beantwortet, ich bin zumutbar, dann sage ich, fein, dann können wir zum Arbeiten beginnen, weil dann reden wir nicht über Verstellung und Aufbau einer Fassade, sondern nur noch darum, wie kann man mit dieser Zumutbarkeit ein bisschen besser noch kommunizieren, weil dann habe ich keine Fallhöhe mehr.
Aber es klingt optimistisch. Also du bist sozusagen optimistisch, dass diese Verstellungs-, dass das jetzt eine Verstellungsphase ist, die aufgekommen ist, weil wir halt neue technologische Mittel haben, uns zu verstellen. Aber auf lange Sicht glaubst du, dass dann doch die ehrlichen Fotos auf Instagram mehr Likes bekommen?
Ich empfinde es gerade als sehr wohltuend, unseren neuen Bundeskanzler, und wie er gerade medial schon langsam kommentiert wird, das ist kein Schönling. Das ist kein Bohrkömmling, das ist keiner, der auf Kosten von einer anderen Karriere machen will, sondern das ist einer, und ich kippe jetzt bewusst in den Dialekt, ich mach's heute. Er braucht in Wahrheit niemandem mehr was beweisen. Und so wie er spricht sehr bedacht, aber er verstellt sich nicht. Das ist zum Beispiel für mich so ein bemerkbares Phänomen, wo dann auch die öffentliche Wahrnehmung merkt, hoppla, das ist ja eine Qualität nach all den letzten Kanzlern, die wir hatten. Und das ist sehr angenehm. Und wenn ich das als Biologe beantworten darf, ja, evolutionsbiologisch, Glaubwürdigkeit. Ich sage mal, die Produktentwicklung Mensch dauert circa 15 Millionen Jahre, wird am Mensch herumgefällt, bis er so weit ist, wie wir zwei da sitzen. Die Sprache ist 100, 200.000 Jahre alt. Das heißt, auf einer Maßband, das 1,50 Meter lang ist, ist der letzte Zentimeter, haben wir die Sprache zur Verfügung. Und mit der Sprache kam etwas ganz Neues auf den Planeten Erde, nämlich die Lüge. Mit der Sprache konnten wir beginnen, Sachen zu formulieren, die nicht sind, die es nicht gibt. Was da passiert, da bin ich wieder bei meinem Pendel, dass jede Dynamik eine Gegendynamik hat. Nachdem die Lügner mehr geworden sind, weil sie sehr schnell Gewinne einfahren können, wurden wir zu unglaublich guten Lügendetektoren. Das heißt, wir mussten sehr schnell ein Gespür dafür entwickeln, kann ich das glauben, was mir ein Mensch sagt? Und unser Lügendetektor funktioniert trivial. Wir gleichen das ab, was wir sehen, mit dem, was wir hören. Und wenn wir das Gefühl haben, das passt nicht zusammen, dann glauben wir eher das, was wir sehen. Also da sind wir bei der Inszenierung. Weil hören, da kann man alles erklären. Ja? Ich sitze hier mit einem grauen T-Shirt. Wenn ich sage, ich trage ein rotes T-Shirt, wirst du sagen, stimmt nicht, ich glaube dir nicht. Und damit habe ich aber dann schon meine Glaubwürdigkeit ein wenig gemindert. Wenn ich beginne, zu lügen, eine Fassade aufzubauen und man kann immer wieder hinter die Fassade blicken, glaubt man diesen Menschen nicht mehr.
Aber ist Instagram nicht ein Mittelding? Weil ich meine, dort wird ja mit Bildern gelogen. Also dort haben die Leute ja ein rotes T-Shirt an und haben es eigentlich gar nicht an.
Aber ich sehe ja die Filter, weil ich ja selber auf meinem Gerät die Filter ausprobieren kann. Ich kann ja alles ausprobieren. Ich kann mich schlanker machen, ich kann meinen Hauttyp schöner machen, ich kann mein Haar voller machen. Ich weiß das alles. Ein Beispiel, meine Tochter hat eine Freundin, die sich auf Instagram wirklich, wo du hinschaust und sagst, nur servus, fesch. Ja? Eines Tages komme ich in der Früh ins Wohnzimmer, liegt da jemand am Sofa, hat bei uns übernachtet. Ich habe die nicht einmal erkannt, das war ihre Freundin von Instagram. Ich habe sie nicht erkannt. Ein anderer Mensch, sage ich, das könnte ihr zu Vorteil gereichen mitunter, ja, aber ich weiß nicht, ob das die Absicht ist. Also ich glaube nicht, dass das lang funktionieren wird. Es wird in einer Altersgruppe weiterhin penetriert werden, gar keine Frage. Das heißt, die in der Pubertät sind, die brauchen das wie ein bisschen Brot. Das waren früher oder zu meiner Zeit, dass die eine gewisse Marke tragen müssen, damit dein Selbstbewusstsein ein bisschen höher ist oder damit du in irgendeinen Club, in eine Diskothek reinkommst. Du hast die Haare auf eine gewisse Art tragen müssen. Es gab kein Instagram, sondern du hast in live zeigen müssen, wer oder was du bist. Ja, jetzt kannst du das Ganze digital multipliziert machen. Ist aber eine Altersfrage. Das hat auch sehr viel damit zu tun, ob die eigene Persönlichkeit schon ausgereift ist oder nicht. Ob man mit sich zufrieden ist, so wie man ist. Und sagt, ich bin zumutbar, oder ob ich sage, na, ich muss schon noch ein bisschen tricksen, damit ich hoffentlich zumutbar sein werde. Deswegen glaube ich, dass wenn auch die jetzt mit 17, 18 auf Instagram sich unglaublich schön darstellen und gesund und fit, wenn die 27, 28 sind, wird das kein Thema mehr sein.
Aber du hast mir gerade Mut gemacht. Du sagst, dass evolutionsbiologisch Glaubwürdigkeit und Authentizität älter ist und somit stärker ist die Lüge.
Na, selbstverständlich. Ich kann.
Die Frage ist, wie viel kann diese Lüge, dieses technologische Experiment der großen Lüge, in dem wir gerade stecken, wie viel kann das kaputt machen?
Die große Lüge ist die Chance. Ja? KI gibt uns eine unglaubliche Chance, wieder zurück ins Analoge zu finden, weil man kann bald keinem Inhalt, den man auf einem Display sieht, mehr trauen. Nicht einmal diesem Podcast kann man trauen, weil Podcasts können KIs unglaublich gut machen.
Ja, deshalb stelle ich meine Fragen zum Teil so blöd.
Du kannst, meine Startseite ist ORF On. In der Regel glaube ich, dass das ORF On ist. Ja? Wenn sich da jemand reinhakt, der kann er mir alles vorspielen. Ich sehe Interviews, ich höre Interviews. KI kann mir alles vorgaukeln mittlerweile. Kann mir vorgaukeln, dass mich meine Tochter anruft. Ich kann meine Tochter sehen und sie spricht zu mir. Das ist KI generiert. Ich kann in Wahrheit vermutlich in ein paar Jahren nichts mehr glauben, was auf einem digitalen Display erscheint. Was bedeutet das?
Ja, und dann?
Ich muss zurück ins Analoge. Ich brauche einen Proof of Confidence. Ich muss dem Inhalt glauben können. Das heißt, entweder es gibt eine Technologie, die so stark ist als Vorfilter, die das erkennt. Und wenn ich mich auf das nicht verlassen kann, wenn ich sage, die ist ja auch schon unterwandert oder sonst was, dann kann ich sagen, ich glaube nur noch das, was mir jemand ins Gesicht sagt. Das heißt, man trifft Menschen, man geht vielleicht einmal ins Parlament, seiner Debatte und versucht so wieder an wertvolle Informationen heranzukommen. Alles, was man faken kann, wird gefaked sein. Und wir müssen nicht nur am 1. April aufpassen, was glaube ich und was glaube ich nicht, sondern dieser 1. April wird irgendwann 365 Tage im Jahr sein. Und wir werden darum kämpfen, welche Quellen sind glaubwürdig und welche nicht. Und da spielt die alte Glaubwürdigkeit eine ganz, ganz große Rolle. Und Glaubwürdigkeit hat nichts mit perfektem Verhalten zu tun, perfektem Äußeren, sondern ganz im Gegenteil. Das ist das Erkennen von Fehlern, von Sprachfehlern, von Unregelmäßigkeiten, um zu merken, dieser Person attestiere ich eine Glaubwürdigkeit, die ist würdig, dass ich ihr glaube, zumindest für eine Zeit lang. Dann kann sie beginnen, mich zu beeinflussen.
Gut, eine letzte Frage hätte ich noch, eine große Frage. Hast du manchmal visionäre Vorstellungen oder gar Visionen? Und könnte es sein, dass du in diesen visionären Vorstellungen eine Menschheit der Zukunft siehst? Wenn ja, wie würdest du sie beschreiben?
Ich habe das nicht.
Kurze Antwort. Und als Evolutionsbiologe kannst du da sozusagen irgendwelche Muster in die Zukunft projizieren?
Wo in die Richtung, in die ich denke, ist jene, sie sagt, es gibt keine Notwendigkeit, dass es Menschen auf dem Planeten Erde gibt. Wir haben uns langsam entwickelt als ein Seitenarm der Menschenaffen. Wir sind durchaus erfolgreich. Wir haben andere Hominiden ausgelöscht. Wir löschen uns regelmäßig aus. Und ich sage, ein kluger Pilz, und Pilze sind die, die wir kaum in den Griff bekommen, ja, oder ein Virus. Und die Sache kann innerhalb von wenigen Monaten vielleicht erledigt sein. Ja. Und dann haben wieder die Ratten die Oberhand auf dem Planeten. Das ist eher das, wo ich hindenke, dass ich sage, wie lange wird es uns noch geben? Spielen wir gerade mit uns? Da sind wir halt wieder in diesem disruptiven Momentum des Ausprobierens von neuer Technologie. Wie lang schaut man einzelnen Protagonisten beim Zerstören zu? Und wo ist 007, wenn man ihn einmal wirklich braucht?
Das heißt, ein Tod der Menschheit ist bei dir in der Transformation, von der alle reden, inkludiert. Es ist eine Möglichkeit.
Ja, das Verschwinden der Menschheit kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn wir, ich bin so verzweifelt, wie es in der Covid-Diskussion an den Impfgegnern, ich bin wirklich verzweifelt daran, dass ich gesagt habe, stell dir vor, das Überleben der Menschheit, und es kann ganz einfach sein, hängt tatsächlich davon ab, dass du eine 100%ige Durchimpfrate hast. Wenn du das brauchst, und das kann sein, das ist ein Szenario, das ist nicht so unwahrscheinlich. Ja? Und du hast ein paar, die einfach sagen, na, mach mal nicht. Dann wirst du was einfallen lassen müssen, was du mit den Bahn machst. Dann sage ich, okay, auf euch wartet ein Flugzeug, ihr bekommt eine Insel irgendwo. Und vielleicht habt ihr ja recht, dann bitte besiedelt's von dort den Planeten wieder, wenn wir alle an der Impfung gestorben sind. Ja? Falls ihr Unrecht habt, wünsche ich euch dort ein schönes Leben. Aber es kann nicht sein, dass eine Minderheit von Menschen durch ihre Skepsis das Überleben der Mehrheit riskiert. Und das ist ein politisches Thema, das ist ein Bildungsthema. Und mit wem ich auch immer streite, also ich kenne ja Leute, die diese Minderheitsmeinung vertreten, die verstehen meinen Standpunkt nicht auf der abstrakten Ebene. Ich sage, es geht nicht um Recht haben oder Unrecht haben, es geht darum, dass eine Mehrheit eine Entscheidung trifft, basierend auf dem Wissen, dass alle bezahlt haben, damit wir es haben, aus dem dann einige verantwortliche Entscheidungen treffen, die auch von einer Mehrheit getragen sind, und sagen, das machen wir nicht. Und damit tatsächlich das Leben anderer riskieren. Das ist wie jene, die sich nicht gegen Masern impfen lassen. Die wissen gar nicht, dass sie das Leben von noch nicht geborenen Menschen aufs Spiel setzen, wenn sie in die Straßenbahn steigen und da sitzt der Schwangere. Oder sie wollen es nicht wissen oder sie wollen es nicht wahrhaben. Und da verzweifle ich. Und das sind, wo ich mich, wenn ich mal wieder früher aufwache, als mir recht ist, meine Gedanken sich im Kreis drehen, dass ich sage, wie können wir diese Menschen ins Boot holen? Und wenn das nicht geht, wie kriegen wir sie aus dem Boot raus auf eine menschliche Art und Weise?
Vielleicht sind wir hier auf der Erde ja auf so einer seligen Insel und wurden von einer höher entwickelten Spezies hier abgesetzt, weil wir das einfach nicht hinbekommen und weil wir immer irgendwie Zwietracht sehen. Das könnte sein. Vielen, vielen Dank fürs spontane und kollaborative Philosophieren. Dankeschön und alles Gute.
Danke für das Gespräch.
Ich hoffe, wir konnten Sie inspirieren und bis zum nächsten Mal.